Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp!
Hallo, wir sind zurück bei Stadt, Land, Was? Dem Geschichten-Podcast mit skurrilen Geschichten von zufällig ausgewählten Orten auf der ganzen Welt. Ich bin Domescu und werde euch heute eine Geschichte zu einem Buchstaben erzählen, den mir Nicole vor 2 Wochen ausgelost hat. Apropos Nicole. Hallo Nicole.
Hallo.
Ich freue mich, dass du hier bist und dass ich dir heute eine Geschichte erzähle. Und zwar, das habe ich noch gar nicht gesagt, zum Buchstaben Z. Aber der Anlass, dass du mir einen neuen Buchstaben ausgelost hast, war ja deine letzte reguläre Folge, die vor 2 Wochen kam zum Buchstaben B. Willst du einmal erzählen, worum es da ging?
Genau, ich habe die Geschichte des Ortes Brasov in Rumänien erzählt und genauer gesagt über das Schloss Bran, was da ganz in der Nähe liegt. Und in diesem Schloss hat vielleicht eine ganz berühmte Person gewohnt mit Vampirzähnen.
Vielleicht hatte diese ganz berühmte Person Vampirzähne. Ich muss sagen, es war für mich eine unfassbar unterhaltsame Folge. Vielleicht sogar unter meinen Top 3 Folgen von
uns.
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja schon viele Folgen, aber die fand ich wirklich sehr, sehr gut. Hat mich sehr abgeholt, obwohl ich schon ein bisschen wusste oder vielleicht, weil ich schon ein bisschen wusste.
Das kann natürlich auch sein, aber es freut mich auf jeden Fall sehr, dass es dir gut gefallen hat.
Ja, vielleicht können uns unsere Zuhörenden, also ihr, ja auch gerne mal schreiben, was sind denn eure Top 3 Folgen von uns? Schreibt uns da gerne bei allen Kanälen, wo ihr uns so folgt, bei Instagram, vielleicht auch bei Spotify in die Kommentarsektion oder bei TikTok oder bei, wo sind wir noch? Facebook. Ne?
Genau, wir sind auch bei Facebook, wir haben einen WhatsApp-Channel und wir haben eine E-Mail-Adresse.
Das stimmt, das ist stadtlandwas@posteo.de und bei all diesen Kanälen, außer natürlich der E-Mail-Adresse, könnt ihr auch die ganzen Fotos, die ich heute auch Nicole zeigen werde, zu meiner aktuellen Folge, anschauen und euch dort durchklicken und dann wird diese Audio-Folge doch etwas plastischer für euch. Nun aber genug des Vorgeplänkels. Vielleicht, Nicole, rätst du doch einfach mal, was sich heute hinter meinem Buchstaben Z verbirgt.
Mit Z gibt es jetzt ja nicht ganz so viel Auswahl. Erzählst du mir heute eine Geschichte über Zabrze in Polen?
Nein.
Erzählst du mir eine Geschichte über Zürich?
Auch das nicht.
Dann bleibt nicht mehr ganz so viel. Mir fällt tatsächlich kein dritter Ort mit Z ein.
Sehr gut. Also das heißt, du hast es bisher noch nicht erraten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu Zabrze tatsächlich ein sehr spannendes Thema gefunden, es aber nicht weiter in die Tiefe recherchiert, weil ich gedacht habe, vielleicht würdest du irgendwann darauf Anspruch anmelden, weil, und das wissen unsere Zuhörenden vielleicht nicht, deine Familie kommt ja aus dieser Stadt und ich hätte ohne dich vielleicht von ihrer Existenz erst dann gewusst, als Lukas Podolski vor 3 Jahren dahin gewechselt ist, um seine Karriere ausklingen zu lassen und dementsprechend wollte ich dir da nicht reingrätschen.
Das ist sehr nett.
Und dementsprechend habe ich mich für einen Ort entschieden, der auch keine Stadt ist, sondern...
Oh, warte, einen Tipp habe ich noch.
Ja?
Die Zugspitze.
Auch nicht.
Ah.
Es ist auch tatsächlich kein Berg, sondern eine Insel. Und zwar eine Insel mit dem schönen Namen Zakynthos. Hast du von dieser Insel schon mal gehört? Oder kannst du dir vorstellen, wo diese Insel liegen könnte?
Zakynthos?
Ja, Zakynthos.
Und wie du das aussprichst, klingt das griechisch.
Es klingt griechisch und es ist auch griechisch. Zakynthos oder Zakynthos ist eine griechische Insel. Sie liegt im Westen des Landes und sie ist eine der ionischen Inseln. Sie verfügt über eine Fläche von insgesamt 40.600 Hektar und das ist etwas weniger als die Hälfte der Fläche des Bundeslandes Berlin. Also insgesamt schon ziemlich groß, würde ich sagen.
Ja, für eine Insel.
Doch während in Berlin rund 3,7 Millionen Menschen wohnen, sind es auf Zakynthos nur rund 40.000. Und hinzu kommen aber natürlich jedes Jahr noch einmal rund 400.000 TouristInnen. Und die kommen aus ganz unterschiedlichen Gründen, denn die Plattform Urlaubspiraten etwa nennt Zakynthos die Blume des Ionischen Meeres. Die Insel habe landschaftlich einiges zu bieten und verfüge über eine spektakuläre Steilküste im Norden, in der es traumhafte, nur mit dem Schiff erreichbare Grotten gibt. Im Osten gibt es lange, sanft ins Meer ablaufende Strände, im Süden regiert hingegen der Partytourismus. Hier gibt es den längsten Strand der Insel, hinter dem sich Hotel an Hotel reiht. Der Ort Laganas gilt als Partyhochburg von Zakynthos. Und im Westen gibt es eine wilde Mischung aus Steilküste und teils ziemlich verwunschenen Buchten. Und da ich ja weiß, dass du malerische Buchten genauso sehr liebst wie ich, darfst du dir jetzt von einer dieser Buchten ein Foto anschauen.
Klingt auf jeden Fall schon mal alles sehr malerisch, was du erzählt hast. Oh ja, und so sieht es auch aus. Wirklich traumhaft. Ja, so eine ganz kleine Bucht mit weißem Sandstrand oder halt so sandfarbenen Sandstrand und türkisfarbenen Meer mit sehr vielen kleinen Booten davor. Also es scheint eine sehr bekannte Bucht zu sein.
Mhm.
Und hinter dieser Gesteinswand sieht man dann auch noch direkt die andere Seite der Bucht. Also es sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus.
Ich glaube, ich muss dich jetzt einmal dazu auffordern, in Richtung Strand zu zoomen oder da genauer hinzuschauen.
Da liegt so ein Bootswrack oder ein Schiffswrack.
Genau, da liegt ein Bootswrack. Hast du damit gerechnet, dass an einem so wunderschönen Strand ein Bootswrack liegt?
Nicht unbedingt, weil das sieht halt eben aus wie so eine traumhaft schöne, versteckte Bucht, in der dann eben die ganzen Leute da mit ihren Booten hinfahren, um da irgendwie so dem Schein des verlassenen Badens irgendwie nachgehen zu können. Und das Boot sieht halt so ein bisschen verrostet auch aus, so als hätte das eigentlich schon mal jemand wegräumen müssen. Aber wenn du mir das schon so zeigst, nehme ich an, dass das eine nicht unwesentliche Rolle in dieser Geschichte spielen wird.
Dieses Schiff spielt nicht nur eine nicht unwesentliche Rolle in dieser Geschichte, sondern ist auch nicht unwesentlich dafür verantwortlich, dass überhaupt so viele Menschen an diesen Strand fahren. Und deshalb darfst du gerne mal zur Foto 2 runterscrollen.
Ja, da sieht man das Ganze dann von einer anderen Perspektive, quasi mit dem Rücken zu der Steinwand und dem Blick aufs Meer. Vorher war es die Vogelperspektive eher. Und hier sieht man das Schiffswrack ein bisschen mehr aus der Nähe. Es sieht sehr verrostet aus und unzählige Menschen. Also sehr, sehr viele Menschen und die Schiffe sind auch ein bisschen größer, als es auf dem Vogelperspektivenbild aussah. Es sind jetzt noch keine Kreuzfahrtschiffe, aber schon so welche mit so zwei Etagen und die haben wahrscheinlich die ganzen Menschen in Badehosen da angekarrt.
Genau so ist es. Das neue Schiff, was du da gesehen hast, was du gesagt hast, was so zwei Etagen hat, das ist auch tatsächlich der einzige Weg, wie man in diese Bucht kommt. Nur über das Wasser. Du erinnerst dich vielleicht noch an unseren Sardinienurlaub. Da gab es ja auch einige Strände, die hauptsächlich über den Wasserweg erreichbar waren. Andere konnte man beispielsweise noch mit einer mehrstündigen Wanderung irgendwie erreichen. Aber das ist hier nur unter Lebensgefahr möglich, ehrlich gesagt. Also man kann diese Bucht eigentlich wirklich nur über den Wasserweg erreichen. Und dennoch kommen jedes Jahr tausende Menschen, um ein Foto von dem Schiffswrack zu machen. Und ich finde, das kann man ja durchaus nachvollziehen, denn Schiffswrack hat natürlich was Verwunschenes. Was man sich dann aber schon fragt ist, wie kommt das Schiff da überhaupt hin? Und genau das erzähle ich dir jetzt.
Freue ich mich drauf.
Das Schiff ist nämlich schon sehr, sehr alt oder relativ alt. 1937 wurde es in einer Werft in der Nähe von Glasgow gebaut und bekam dort den Namen St. Bedan. Bei der St. Bedan handelte es sich um ein sogenanntes Küstenmotorschiff, ein kleines Frachtschiff, das maximal 20 km/h schnell über die See schipperte. Zunächst wurde es vor allem im Küstenbereich der Irischen See eingesetzt, bis das britische Ministry of War Transport das Schiff im Jahr 1944 für den D-Day requirierte. Also, das muss man jetzt ja heutzutage einordnet sagen, für den echten und nicht für den die FDP geplant hat.
Oder den Trump. Haben die das nicht auch D-Day genannt, als die da das Kapitol gestürmt haben auf Trumps?
Ich glaube, die haben das Tag X genannt.
Ah, okay.
Aber ja, so gut. Ähnlich.
Ja.
Jedenfalls brachte das Schiff damals militärische Güter an die französische Atlantikküste und half so dabei, uns Deutschen die notwendige militärische Niederlage zuzufügen, ohne die wir wohl heute auch noch eine Nazi-Regierung hier hätten. Dafür also ein herzliches Dankeschön. Aber wie ging es anschließend mit dem Schiff weiter? Das wechselte nach dem Zweiten Weltkrieg mehrfach die Besitzer und die Namen. Und das finde ich eigentlich ganz abgefahren, was so Schiffe über die Jahre für Namen bekommen. 1964 wurde das Schiff erstmals an eine griechische Reederei verkauft und bekam von ihr den Namen Meropi, was, wenn ich richtig nachgeschaut habe, entweder die bittere oder heilige Frau bedeutet.
Ja, ich würde sagen, das macht dann schon mal einen Unterschied.
Ja, total. Und dem nächsten Reeder war das wahrscheinlich auch zu verwirrend und so nannte er bereits ein Jahr später das Schiff in Charis um. Und das bedeutet göttin der Anmut, also relativ klar. Der übernächste Reeder entschied sich dann 10 Jahre später für den Namen Nikos, die griechische männliche Variante deines Namens, und das bedeutet ja Sieger des Volkes oder Siegerin des Volkes in deinem Fall.
Ja, ich würde sagen, das beschreibt mich sehr gut.
Und ab 1977 bekam das Schiff dann seinen letzten Namen, Panagiotis. Und der bedeutet Allheilige und ist auch irgendwie so eine Beschreibung für die Jungfrau Maria. Und an diesem Namen hatten dann auch die bislang letzten Besitzer, die nach dieser Namensänderung an das Schiff kamen, nichts auszusetzen. Die Reederei Lysitakos und Co. kaufte dieses Boot und beließ es 1977 bei diesem Namen. Und wo wir jetzt mit den Namen und den Besitzern durch sind, kommen wir endlich dazu, wie dieses Schiff, das beim D-Day geholfen hat, an den Strand kommt. Und wie das mit gestrandeten Schiffen so ist, ranken sich viele Geschichten um die Panagiotis. Eine, die besonders abenteuerlich klang, hielt sich über die Jahre besonders hartnäckig und heute ist auch relativ klar, warum, denn sie ist in großen Teilen ganz genauso passiert. Das belegt eine Untersuchung des griechischen Schiffsinspektors Georgios Antanatos, der laut griechischen Medien über langjährige Erfahrung in Sachen Wrackbergung verfügt. Monatelang wertete er Zeugenaussagen und Berichte in Griechenland, Italien, Tunesien und Malta aus und konnte so die Geschichte rekonstruieren. Und wo du jetzt schon weißt, dass es eine Geschichte ist, die eigentlich unglaublich und dennoch so passiert ist, was glaubst du, hat denn dazu geführt, dass das Wrack nun dort liegt, wo es liegt?
Also es wird dann irgendwas gewesen sein, ja, was viele angezweifelt haben. Vielleicht was Übernatürliches, vielleicht mit Geistern oder so. Also wäre dann aber schon krass, wenn der das dann irgendwie bestätigen konnte durch seine Gutachten. vielleicht etwas mit Tieren, die da irgendwie sich anders verhalten haben, als Tiere sich normalerweise verhalten. Mhm. So Orcas, die Boote zum Sinken bringen oder so.
Aber dann würden sie sich ja so verhalten, wie sie sich wirklich verhalten.
Ja. Aber wie die Menschen es vorher nicht gekannt haben,
das
vielleicht.
Stimmt.
Oder es hat irgend so einen absurden Kampf gegeben, vielleicht auch mit Piraten oder so.
Das finde ich eine gute Idee schon mal. Schauen wir doch mal, was dran ist. Die letzte Fahrt der Panagiotis beginnt am 12. September 1980 um 20 Uhr im Hafen von Agostoli auf der Insel Kefalonia. Kapitän Kyriakos Varvatakos und seine 8 Crewmitglieder, 6 Griechen und 2 Italiener, laufen gemeinsam aus. Sie wollen nach Piräus. Das ist der größte Hafen in Griechenland und hier sollte die Crew eigentlich Ware abholen, um diese nach Albanien zu bringen. Doch in Piräus sollte das Schiff niemals ankommen. Denn rund eine Stunde, nachdem die Panagiotis ihre Anker gelichtet hatte, änderte Kapitän Varvatakos die Route. Das Schiff sollte gar nicht mehr nach Piräus fahren, sondern stattdessen nach Tunesien. Was glaubst du, hat denn den Kapitän dazu bewogen, so spontan seine Route zu ändern?
Irgendwas mit Schmuggelware. Der hatte noch irgendeinen geheimen Auftrag oder so und musste dann in Tunesien entweder irgendwas abladen oder irgendwas aufladen.
Gut, denn Kapitän Varvatakos bekam einen Anruf seines Auftraggebers mit dem schönen Namen Charalambos Kompotekras und der hatte ihn angerufen, um den neuen Auftrag bekannt zu geben. Varvatakos hat später seine Erinnerung an dieses Gespräch so beschrieben. Er wies mich an, auf Frequenz 2182 zu sprechen und nach dem spanischen Schiff San Giorgio zu fragen. Und am 25. September 1980, also knapp 2 Wochen später, war es dann soweit. Varvatakos und seine Crew trafen endlich vor der Küste Tunesiens auf das spanische Schiff. Und das hatte eine ganz bestimmte Ladung für die Panagiotis. Nämlich mehr als 1000 große Kisten Zigaretten ausländischer Herkunft. Ich kann es dir nicht genau sagen, wie viele Kisten es waren, weil ich unterschiedliche Werte gefunden habe. Die einen Quellen sagen, es waren 1295 Kisten, andere wiederum 1895 Kisten. Sicher ist aber, jede dieser Kisten enthielt 50 Päckchen Zigaretten. Und insgesamt soll sich der Wert der Schmuggelzigaretten auf rund 200.000 US-Dollar belaufen haben, was heute rund 765.000 US-Dollar wären. In Euro 728.000, also eine 750.000.
Wow.
Also richtig viel Geld in Zigaretten.
So im Nachhinein ist man ja immer schlauer, kommt mir das so absurd vor, dass halt überhaupt mit Zigaretten so krass gedealt wurde. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist das auch heute noch der Fall. Weil so rückblickend waren Zigaretten ja früher so super billig. Mhm. Und Heute sind die ja so absurd teuer. Also nicht absurd teuer, ist ja gut, dass die so teuer sind.
Ist trotzdem absurd teuer, wenn man es mit früher vergleicht.
Genau. Und ja, dass dann halt es trotzdem noch so viel Schmuggelware gab, wo die dann ja quasi noch günstiger waren und halt an der Steuer vorbei, ist halt, ja, wie gesagt, rückblickend irgendwie so absurd, aber auf der anderen Seite, ja, aus der damaligen Perspektive ja natürlich nicht. Und wenn du halt solche Summen sagst, ist natürlich schon auch ein krasser Gewinn.
Ich muss aber auch sagen, es ist, wie du ja gesagt hast, eigentlich krass, dass man früher damit schon geschmuggelt hat, weil, naja, also jetzt mit den ganzen Tabaksteuer und so, die ja extrem angehoben wurden, kann man ja richtig Geld damit machen und deshalb werden Tankstellen, wenn Tankstellen überfallen werden, geht es häufig gar nicht so sehr um das Geld, was in der Kasse ist, sondern um die Zigaretten, die man dann noch verkaufen kann, weil die Ach, halt wow. so viel wert sind.
Wusste ich gar nicht.
Na doch, das hatte ich mal irgendwo gelesen. Und früher war die Marge ja wahrscheinlich gar nicht so hoch. Ne? Da musste man halt so ein ganzes Schiff voller Zigaretten irgendwie dann nehmen, um zu schmuggeln.
Aber dafür haben früher wahrscheinlich auch noch deutlich mehr Leute geraucht. Mhm. Und ja, vielleicht gab es da auch einfach viel mehr potenzielle KundInnen, die dann halt die quasi unter der Hand auch gekauft haben, was dann ja, würde ich jetzt mal vermuten, irgendwann auch weniger geworden ist, als die Leute sich dann irgendwie mehr damit beschäftigt haben, was da vielleicht alles irgendwie noch reingemischt sein könnte.
Das kann sehr, sehr gut sein. In diesem Fall, im Fall der Panagiotis, sollten die Zigaretten in Italien an den Mann und die Frau gebracht werden. Die Panagiotis sollte also eigentlich Kurs auf Neapel nehmen, wo die Zigaretten vor der Küste auf Boote der bekannten neapolitanischen Mafia Camorra verladen werden sollten. Von dort aus sollten die Kippen zollfrei in den italienischen Markt geschleust werden. Alle Beteiligten hätten mit dieser Variante ordentlich Gewinn machen können. Doch auch dieses Mal entschied sich Kapitän Varvatakos und natürlich auch sein Auftraggeber Compothecras spontan für eine Kursänderung. Wo könnten die jetzt hinfahren anstatt nach Neapel?
Na, vielleicht wieder zurück nach Griechenland, weil sie sind ja dann irgendwann wieder auf dieser Insel da gelandet, also auf dieser griechischen Insel. Aber es ist halt auch schon wieder absurd, dass der halt einfach sich an keinen Plan hält.
Du hast schon wieder den richtigen Riecher gehabt. Die Panagiotis fährt zurück nach Griechenland. Kapitän und Auftraggeber hatten nämlich gemeinsam überlegt, dass sie die Schmuggelzigaretten ja auch einfach ohne die Hilfe der Camorra verkaufen könnten.
Das klingt natürlich auch nach einem sehr cleveren Plan, sich einfach mal mit der italienischen Mafia anzulegen.
Ja, das stimmt. Und das Problem ist, dass schon auf dem Schiff, auf der Panagiotis selbst, gar nicht alle mit diesem Plan einverstanden waren. Denn ich habe dir ja vorhin erzählt, dass neben den inklusive Kapitän 7 Griechen auch 2 Italiener auf diesem Boot waren. Und die waren aus einem ganz bestimmten Grund auf diesem Boot, nämlich als Vertreter der Camorra. Die beiden Männer hießen Angelo Tornatore und Roberto Piras. Während Tornatore während dieser spontanen Kursänderung in Richtung Griechenland auf seiner Kabine gewesen sein soll und geschlafen hatte, bekam Roberto Piras die Planänderung mit und konfrontierte Kapitän Varvatakos. Wie diese Konfrontation allerdings aussah, da erzählen die beiden, also Kapitän und Mafia-Gesandter, unterschiedliche Varianten, die sich aber in zentralen Punkten durchaus decken, und ich versuche mal so beides nebeneinander ein bisschen hinzustellen. In Varvatakos Erinnerung sei es Piras gewesen, der die Konfrontation gesucht habe. Er sei auf die Brücke gekommen, habe dem Kapitän gedroht und gefordert, das Schiff umzudrehen. Varvatakos erklärte Piras dann, dass das nicht gehe. Seine Begründung war, er habe vom Auftraggeber den Befehl bekommen, nach Griechenland zurückzukehren, da Piras und Tornatore die Kosten für die Fahrt nicht bezahlt hatten. Also die haben quasi das Schiff ja gebucht und haben aber noch nicht gezahlt. Und der Auftraggeber wollte nicht auf seinen Kosten für diese Überfahrt sitzen bleiben und hat gedacht, dann nehme ich die beiden und die Zigaretten gleich mal nach Griechenland. Man muss aber ganz klar sagen, dass diese Begründung eine abgesprochene Ausrede von Varvatakos war. Denn der hatte zu dem Zeitpunkt bereits gewusst, dass er sich in griechische Hoheitswässer begeben und dort die Parole Pepe Pepe funken sollte. Als Antwort auf die Parole Pepe Pepe sollte ein unbekanntes Schmugglerschiff Koordinaten schicken und dort sollte dann die Übergabe der Zigaretten stattfinden.
Also war von Anfang an gar nicht geplant, dann nach Italien zu schippern.
So wie ich das aus den Berichten oder so wie das die Leute, die das aufgearbeitet haben, für mich herausgefunden haben, berichten, ist es tatsächlich so, dass das offenbar nie der Plan gewesen ist. Außer natürlich von Piras und Tornatore und der Camorra.
Ja.
Also, ja. Du hast es schon angedacht, man sollte sich mit der Camorra nicht anlegen. Ich kann aber schon mal vorwegnehmen, damit ich dich und unsere Zuhörerinnen jetzt nicht auf eine falsche Fährte schicke. Die Camorra kommt leider nicht mehr ins Handeln hier. Die ist zu weit weg. Die sitzt in Neapel und wartet da auf Zigaretten.
Ich frage mich auch gerade, also war das dann auch mit dem ominösen Auftraggeber auch schon eine Ausrede oder gab es jetzt wirklich noch
diesen
einen?
Diesen gibt es.
Okay, also der Auftraggeber ist nicht die Camorra, sondern nochmal eine dritte Partei quasi.
Genau, der Auftraggeber ist auch nicht wirklich der Auftraggeber. Der Auftraggeber ist nur der Auftraggeber von Kapitän Varvatakos. Er ist der, der angesprochen wurde. Hier hast du ein Schiff, was irgendwas machen kann. Und das ist tatsächlich eine verzwickte Situation. Also das Schiff hat einen Reeder. Die Reederei, von der ich dir vorhin erzählt habe, Lysitakos, ja, die wiederum hat das Schiff an einen Geschäftsmann, den Herrn Kampothekras, vermietet. Und der ist der Auftraggeber. Der hat dieses Schiff dann gesagt, ja, wer möchte, ich kutschiere alle möglichen Leute hier übers Mittelmeer. Wer möchte dann irgendwas haben? Und bei dem hat sich dann die Camorra gemeldet, hat gesagt, hier, wir haben da einen Auftrag, es könnten Kippen hier und da hin und her getauscht werden.
Okay.
So, und tatsächlich hat dieser Kampothekras zusammen mit Varvatakos gesagt, okay, wir machen das mit den Kippen, aber wir holen die nach Griechenland. Gefährlich, würde ich sagen, aber tatsächlich, die Camorra kommt hier nicht mehr ins Handeln.
Dann bin ich ja sehr gespannt, wie sie dann jetzt trotzdem in dieser Bucht gelandet sind.
Das ist eine gute Frage. Wir gehen jetzt erstmal in die Erinnerung von Piras, dem einen Italiener, der sich ja natürlich auch an das Gespräch mit Varvatakos erinnert. In dessen Erinnerung war es nämlich Varvatakos wiederum, der auf Piras zugegangen ist und demnach habe der Kapitän den Italiener in die Schiffslounge gebeten. Die beiden seien von einem weiteren Crewmitglied begleitet worden, der aber an der Tür wartete. Laut Piras habe Varvatakos dann erklärt, dass er als Kapitän nun entscheiden könne, was mit den Zigaretten geschehe. Er sei, ich zitiere, ein großer Pirat und werde den Italienern nun eine Lektion erteilen. So hat sich zumindest Piras daran erinnert. Und Piras, der ja der Kontaktmann der Camorra für diesen Zigarettenschmuggel war, erklärte dann, dass das, was Varvatakos tue, nicht gehe und ein Verbrechen sei. Dass er die Ladung nicht verkaufen könne und im Gefängnis landen werde. Und ich muss schon sagen, der zweite Teil stimmt wahrscheinlich. Aber insgesamt ist ja eh das Ganze, was die da treiben, ein Verbrechen. Und ich finde es ziemlich weird, dass der Camorra-Kontaktmann das nun anführt.
Ja, und dass er auch mit Gefängnis droht, wo ja wahrscheinlich jeder einzelne von ihnen im Gefängnis landen könnte, wenn er nicht die richtigen Kontakte hat.
Das stimmt. Anschließend, so beschreibt es Piras, soll Varvatakos dann eine Pistole gezogen haben. Er erklärte, dass das Leben von Piras nun in seinen Händen liege. Und anschließend ließ der Kapitän Piras in einer Kabine im Heck des Schiffes einsperren und wenig später ließ er den, ja, zu dem Zeitpunkt schlafenden Angelo Tornatore auch in die Kabine bringen. Die Tür, so hatte es Piras beschrieben, sei mit Stöcken vernagelt worden. Laut seinen Berichten seien er und Tornatore auch mit der Waffe zur Toilette begleitet worden, damit sie nicht abhauten und ihr Essen wurde ihnen über das Bullauge, also außen irgendwie vom Schiff, super umständlich herumgereicht. Also wie gesagt, das ist auch die Beschreibung von Piras selbst, aber es wirkt schon krass.
Die wollten auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen.
Auf jeden Fall. Andere Crewmitglieder berichten das allerdings anders. Demnach soll die Gefangenschaft eigentlich ziemlich menschlich abgelaufen sein. Die beiden Italiener hätten sogar mit im Speisesaal speisen dürfen. Unstrittig ist allerdings, dass Kapitän Varvatakos die Waffe zumindest immer wieder als Drohgebärde gegen die Italiener eingesetzt hatte.
Das erinnert mich gerade so ein bisschen an unsere, ich glaube, das war die dritte Folge, Sealand, ja. Wo ja dann auch einmal der Anwalt da gefangen genommen wurde und ja auch die Erzählung so auseinanderging, wie gut er denn jetzt behandelt wurde. Und eigentlich waren das alles Kriminelle.
Naja, bis auf die, die ja wirklich die Fürsten von Sealand waren.
Ja, genau.
Wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, wovon wir reden, hört unbedingt unsere Folge 3, S wie Sealand. Es geht um ein Land?
Es geht auch irgendwie um Piraten.
Mehr gehen wir da jetzt erstmal nicht rein. Was auch immer auf der Panagiotis passiert ist, wissen wohl nur die Beteiligten. Sicher ist, der griechische Auftraggeber und sein Kapitän haben sich nicht an die Abmachung mit der Camorra gehalten und schippern jetzt so ein bisschen durch das Ionische Meer, haben zwei Geiseln an Bord und suchen einen Abnehmer für die tausenden Zigaretten. Das Ganze wurde aber nicht nur durch eine mögliche Bedrohung durch die Camorra erschwert, sondern auch dadurch, dass die Panagiotis zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 40 Jahre alt war und das eine oder andere Problem mit dem Motor hatte. Denn schon als das Schiff von Tunesien zurück in die Bucht von Kefalonia kam, traten mal wieder technische Probleme auf. Das Schiff ankerte zunächst vor der kleinen unbewohnten Insel Bardiani und kam zunächst nicht vom Fleck. Während Teile der Crew das Problem reparierten, brach der Kapitän erstmal mit einem Beiboot nach Kefalonia auf, um Vorräte und Wasser zu holen, denn langsam wurde die Versorgung knapp, weil die Fahrt war ja gar nicht für so eine lange Zeit geplant. Die wollten dann nach Piräus, da hätte es auch schon wieder die nächsten Vorräte geben können. Laut einem Bericht des Schiffskochs bezahlte der Kapitän diese Lebensmittel und das Wasser übrigens mit 5 oder 6 der Zigarettenkartons.
Wow.
Mit dem Proviant und dem augenscheinlich reparierten Motor brach das Schiff dann auf, kam aber nicht sonderlich weit, sondern nur eine Insel weiter, und zwar nach Zakynthos. Unsere Insel, um die es heute geht, und wo genau diese Inseln liegen, darfst du dir jetzt einmal auf dem nächsten Foto angucken, damit wir das auch mal plastisch vor Augen haben.
Ah ja, genau, unter Kefalonia.
Mhm.
Sagt mir auch nichts, um ehrlich zu sein.
Aber das ist die Insel, wo sie losgefahren sind.
Ja, okay. Dann ist das ja gar nicht so eine große Distanz, wenn man jetzt mal außer Acht lässt, dass da noch Tunesien zwischenlag.
Ja, genau. Also man sieht einfach, es liegt im Westen von Griechenland. Korfu kennt man vielleicht vom Namen. Das ist so die größte der ionischen Inseln. Und dann ist das halt eine von denen, die südlich weggehen. Nur einfach so zur groben Orientierung. Vor Zakynthos stellte sich aber schnell heraus, der Motorschaden war nicht ausreichend repariert worden. Die Maschinen kamen am Abend nicht mehr ausreichend gegen die starken Nordostwinde an, die das Schiff immer weiter in Richtung der felsigen Küste der Insel drückten. Und irgendwann gab es dann einen ohrenbetäubenden Lärm, das sich als das Todesknurren des Motors herausstellen sollte, wie später beschrieben wurde. Das Schiff war plötzlich ohne eigenen Antrieb.
Das ist nicht gut, gerade bei einem Schiff dieser Größe.
Wirklich nicht gut, und gerade auch, wenn es heftige Winde gibt und man vor so Felsküsten ist. Und Kapitän Varvatakos entschied sich zunächst, den Sturm abwarten zu wollen, dann alles zu reparieren und dann irgendwie weiterzufahren, die Fahrt fortzusetzen. Dafür steuerte er in eine Bucht, um den ganz, ganz großen Winden zu entgehen. Als das Schiff dann aber immer weiter in Richtung der Felsen trieb, versuchte er, SOS zu funken. Doch es war nicht nur der Motor, der kaputt war, auch das Funkgerät war inzwischen ohne Strom.
Oh oh.
Und eine Marinefackel, die er zündete, verglühte, ohne dass sie von einem anderen Schiff gesehen wurde.
Oh, das klingt wie in so einem Horrorfilm.
Das Gute war wahrscheinlich, dass die Panagiotis zu dem Zeitpunkt schon relativ weit in dieser Bucht war und nicht mehr den ganz, ganz großen Winden ausgesetzt war. Und dennoch lief das Schiff am frühen Morgen des 2. Oktober 1980 gegen 4.50 Uhr in der Spiridis-Bucht auf Grund. Schon wenig später sollte den Namen aber niemand mehr benutzen, denn heute ist die Bucht unter dem griechischen Namen Navajo bekannt, was einfach Schiffbruch bedeutet.
Ja, sehr passend. Ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr beängstigend war, die ganze Nacht dann, wo ja auch noch wahrscheinlich, weiß ich nicht, denen vielleicht nicht klar war, ob die da jetzt irgendwie sinken, ob die doch gegen die Felswand geschleudert werden oder halt einfach nur, in Anführungsstrichen, Schiffbruch auf dem Sand erleiden.
Mhm.
Und dann halt auch, wie schnell sie jemand findet und wie schnell sie dann da wieder wegkommen.
Das stimmt. Also aus den Berichten ist schon zu lesen, dass die meisten in der Crew große Angst hatten und auch gar nicht so begeistert von der Taktik von Kapitän Varvatakos waren, der gesagt hat, wir warten hier in dieser Bucht ab. Die wollten mit aller Kraft diese Maschinen reparieren und schnell da weg. Aber der hat gesagt, nein, nein, wir warten hier den Sturm ab. Und es ist nicht so gut gelaufen, würde ich einfach mal sagen. In der Situation, als das Schiff auf Grund lief, ging dann alles ganz schnell. Das Schiff hatte unterirdisch den Fels getroffen, Wasser drang ein. Die Crew befreite kurzerhand die beiden italienischen Gefangenen, ließ 2 Rettungsboote zu Wasser und ruderte zu dem kleinen Strand, der damals noch deutlich schmaler und weniger einladend aussah als auf den Bildern, die ich dir gezeigt habe. Alle 9 Menschen waren in Sicherheit. Sie hatten zunächst nur sich und ein paar Decken an Land gebracht und unter freiem Himmel kampiert.
Die armen Zigaretten.
Ja, warte mal ab, denn die Zigaretten waren noch auf dem Schiff. Und am nächsten Morgen, als es ein bisschen Tageslicht kam, gab, befahl Kapitän Varvatakos, so viele Zigarettenkisten wie möglich an den kleinen Strand zu bringen. Und das machten sie tatsächlich auch. Mit den Rettungsbooten holten sie 280 Kisten heraus, deckten sie mit einer Schiffsplane ab. Und die Zigaretten sollen sogar trotz des Wassers weitgehend unversehrt geblieben sein. Zwar ist in einige Kisten ein bisschen Wasser eingedrungen, aber halt in die eingeschweißten Zigarettenpäckchen selbst nicht. Und das hat wohl die Ladung weitgehend gerettet. Einige von diesen Kisten wurden allerdings auch aufs Meer getrieben, dass man sie gut, also dass man sie nicht mehr erreichen konnte.
Und da ist dann jetzt aber niemand hinterhergeschwommen, um die wertvolle Ladung zu retten.
Nein, tatsächlich nicht.
Sehr gut.
Aber sie standen ja noch vor einem anderen Problem. Du erinnerst dich an Bild 2 und was ich dir zu Bild 2 erzählt habe.
Man kommt nur über das Wasser dahin.
Das ist richtig.
Und man kommt dementsprechend auch nur über das Wasser wieder weg.
Das ist auch richtig. Das hast du schon wieder, hätte die Folge eigentlich fast ohne mich erzählen können. Sie kamen nicht aus der Bucht raus. Sie hatten aber immerhin die Rettungsboote. Und damit fuhren sie dann tatsächlich, sobald sich der Sturm gelegt hatte, eine Bucht weiter nördlich an. Die Zigaretten ließen sie allerdings unter der Plane zurück. Und von der Bucht 1 weiter nördlich konnte man tatsächlich über den Strand auf die Insel gelangen. Und das machte die Besatzung der Panagiotis auch. Sie liefen so lange, bis sie auf das Dorf Volimis trafen. Dort lebten im Jahr 1980 rund 700 Menschen, heute sind es nur noch 400. Und hier konnten sich die Männer erstmal versorgen und dann einen Bus in die Inselhauptstadt nehmen. Dort wollten sie nämlich zur Hafenbehörde, um den Schiffbruch, über den ohnehin bereits Teile der Insel sprachen, weil man kriegt das auf so einer kleinen Insel ja schon mit, wenn da irgendwie ein Schiff ist, was da erst treibt und plötzlich ist es weg. Also die wollten jetzt sagen, okay, wieso reiche Steuerhinterzieher, die sagen, ich zeige mich jetzt noch schnell selbst an. So ein bisschen. Ich glaube, das war deren Plan. Wie lange die Crew da auf den Bus warten musste, ist nicht überliefert. Ich habe mal nachgeschaut. Heute fährt zwischen Volimes und der Inselhauptstadt, die auch Zakynthos heißt, nur ein Bus am Tag.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn der Busfahrer halt eben aus der Inselhauptstadt kam und nicht aus diesem 700-Seelendorf losgefahren ist, dass es da dann, der war wahrscheinlich auch gut überrascht, dass da plötzlich so viele Männer waren, die da mitfahren wollten.
Ja, das glaube ich auch. Und dass die vielleicht sogar so ein bisschen gestresst auch aussahen, nachdem sie da Schiffbruch erlebt haben.
Ja, und sich vielleicht auch noch so gegenseitig angezickt haben, gerade so die zwei Italiener und der Kapitän oder so.
Man muss sagen, dass während der Busfahrt der Männer von Volimis nach Zakynthos so einiges passierte. Zum einen muss offenbar die Waffe, mit der die beiden italienischen Crewmitglieder bedroht und eingeschüchtert wurden, auf der Fahrt aus dem Fenster geworfen sein, denn die tauchte nie wieder auf, konnte nicht mehr gefunden werden. Zum anderen waren die Dorfbewohner natürlich neugierig, was die Männer denn überhaupt in der Bucht wollten. Und vielleicht haben sie auch, während die Schiffbrüchigen auf den Bus warteten, sich ein bisschen mit denen unterhalten und die eine oder andere Information gesteckt bekommen. Und du kannst es dir jetzt vielleicht schon wieder denken, die Menschen aus Volimes, aber auch aus anderen Teilen der Insel, die so ein bisschen von diesem Schiffbruch mitbekommen haben, brachen zur, ich nenne sie jetzt einfach schon mal so, Navajo-Bucht auf und holten dort mit Booten zahlreiche Zigarettenkisten aus dem Wasser. Die Dorfbewohner sicherten sich auch an den kommenden Tagen auch vom Strand die dort abgelegten und aus dem Wasser Zigarettenkisten und verstauten sie in Ställen, Lagerhäusern, Waschräumen etc. Die Behörden reagierten allerdings mit weniger Freude auf die Nachricht von diesem Schmuggelschiffbruch. Sie nahmen die 9 Männer direkt fest. Sie schickten die Küstenwache und dann den Zoll zur Panagiotis, um die Zigarettenkisten einzusammeln. Und wie das Ganze aussah, darfst du dir jetzt tatsächlich auf dem nächsten Foto anschauen.
Wow. Also es ist ein Foto aus einer Zeitung, dementsprechend in Schwarz-Weiß und so. Keine besonders gute Qualität.
Das stimmt, ja.
Aber man sieht doch sehr deutlich dieses Polizeischiff, was vorne auf dem Deck komplett voll beladen ist und hinten genauso, glaube ich, mit Kisten, wo dann wahrscheinlich die Zigaretten drin sind. Also es sieht so ein bisschen aus, als hätte da jemand so sehr, sehr viele Koffer einfach draufgeworfen.
Ja, so ist es. Also es gibt auch noch eine Nahaufnahme davon. Die habe ich jetzt hier nicht mit reingenommen. Da sieht man auch, dass auf manchen Kisten Marlboro beispielsweise draufsteht und so weiter. Es ist schon sehr spannend, wie viele das sind. Man muss aber sagen, es ist nur ein Bruchteil der gesamten Kisten, die am Ende beim Zoll wieder gelandet sind. Einige der Kisten dürften eben weit bis aufs offene Meer hinausgetrieben worden sein und vielleicht auch untergegangen. Andere sind in Volimes untergekommen. Man muss auch sagen, einige hat der Zoll da tatsächlich auch dort wiederum sichergestellt. Aber ich glaube nicht, dass der Zoll alle gefunden hat.
Ja, krass. Ja, dann sind da wahrscheinlich doch mehr als nur einige von den DorfbewohnerInnen dann mitgenommen worden.
Ja, das kann man, denke ich, so sagen. Also vielleicht erklärt sich auch so, warum sich die Bevölkerung in den letzten 40 Jahren da fast halbiert hat, weil die vielleicht also viel geraucht haben. Oder vielleicht auch einfach wegen der Landflucht, die wir auch in Deutschland erleben.
Oder vielleicht haben die auch einfach die ganzen Zigaretten dann an die sizilianische Mafia verkauft und sind mit dem Geld dann irgendwie ausgewandert.
Oder an das Schiff, an das sie Pepe Pepe funken sollten.
Ja, stimmt.
Was aber zunächst folgte, war ein Prozess. Der Auftraggeber Caralambos Compofecras und die Crew des Schiffes wurden wegen Schmuggels verurteilt, die beiden Italiener wurden abgeschoben und zudem wurden tatsächlich auch 29 Menschen von Zakynthos für die Plünderung des Schiffes verurteilt, denn das Schiff lag dann ja am Strand und es wurden nicht nur Zigaretten daraus geholt, sondern die Menschen von Zakynthos sind immer wieder in diese Bucht gefahren und haben alles, was sie in irgendeiner Form verkaufen, zu Geld machen oder als Erinnerungsstück sich in die Wohnung stellen wollten, da rausgeholt und dementsprechend blieb recht schnell nur ein Wrack da, was, ja, man muss sagen, den Gezeiten, dem Meer völlig ausgesetzt war, aber später eben auch zu einer mystischen Touristenattraktion wurde.
Kann ich aber auch richtig gut verstehen, dass sie das geplündert haben, weil ich meine, es wäre doch eh nicht mehr da weggekommen. Selbst wenn man irgendwie den Motor repariert hätte, war es ja schon beschädigt, da ist schon Wasser reingelaufen, da waren irgendwelche Löcher drin und so, das war 40 Jahre alt. Kein Schwein hätte das da noch rausgeholt. Also auch dieser Auftraggeber hatte da ja sicherlich kein Interesse dran, wenn der dann auch noch selber eine Strafe bekommen hat und so.
Der musste auch, glaube ich, in den Knast.
Ja, siehste. Und von daher haben die ja eigentlich nur Aufräumarbeiten gemacht. Und ja, also finde ich schon fast unfair, dass die dafür bestraft wurden.
Ja, man muss sagen, dass dieses Schiff ja auch wirklich bis heute noch ja da liegt. Ne? Und zeitweise war es mit rund 4000 Besuchern pro Tag das am zweitmeisten besuchte Touristenziel Griechenlands und laut einem Paper des griechischen Tourismusministeriums eine touristische Ressource von nationaler Bedeutung.
Auf dem ersten Platz war wahrscheinlich die Akropolis,
richtig,
oder? Ja, wow, also das ist schon beeindruckend.
Ja, und nicht nur das, denn man muss ja auch wirklich sagen, ich habe dir ja gesagt, der Strand war, als das Schiff da angespült wurde, viel kleiner. Und das liegt daran, dass nur durch das Schiff selbst die Bucht ihr heutiges Erscheinungsbild erhalten hatte. Denn das Schiff wirkte laut dem griechischen Professor Lekas, heißt er, der ist an der Athener Universität. Demnach wirkte das Schiff wie ein künstlicher Damm, der verhinderte, dass der mit den Wellen angeschwemmte Sand wieder weggespült werden konnte. Das heißt, der breite Strand, den du auf diesen ersten beiden Fotos siehst, sähe ohne das Schiff wohl längst nicht so imposant aus.
Ja, da hat das Schiff dann ja nochmal was Gutes gemacht.
Und damit kommen wir dann aber auch langsam in der Gegenwart an. Und in der sind sowohl der Strand als auch das Schiff in Gefahr. Und damit, wie wir gehört haben, auch die zweitwichtigste Touristenattraktion Griechenlands. Denn immer wieder macht die Natur dem Schiff und dem Strand Probleme. Im Jahr 2018 musste die Bucht kurzzeitig für Besucher gesperrt werden, da es nach einem Erdbeben zu einem Steinschlag in der Bucht kam. Nach einer anschließenden Wiedereröffnung kam es 2022 zu einem weiteren Erdbeben, das einen Erdrutsch verursachte. Und seither ist die Bucht tatsächlich geschlossen. Keine Besucher, die an den Strand dürfen. Es gibt immer noch Boote natürlich, die in die Bucht fahren. Und du kannst dann eben Fotos vom Boot aus schießen. Aber naja, das kostet natürlich auch und ist natürlich nicht ganz die Experience. Und es gibt Leute, die oben auf die Felsen klettern und von dort aus Fotos schießen, was aber brandgefährlich ist. Bitte nicht nachmachen, falls ihr es vorhabt.
Und wenn die Bucht dann jetzt gesperrt ist, also ist dann einfach so ein Flatterband ist gesperrt oder sind dann da so...
Es ist einfach nicht erlaubt. Also diese Touren zum Beispiel, die direkt auf die Bucht gefahren sind, sind einfach verboten.
Okay.
Also,
aber theoretisch, wenn du dir jetzt... Also ich möchte auch niemanden dazu
anleiten,
aber...
Wenn du ein Boot dir mietest, charterst...
Kannst du es auf eigene Gefahr machen, aber wenn du erwischt wirst, dann...
Genau. Das passiert auch immer wieder, muss man auch dazu sagen. Es passiert immer wieder, es fahren auch Einheimische dahin, die das Boot zum Beispiel ansprayen oder es fahren halt Touristen hin, die dorthin fahren und das Boot berühren, darin rumklettern. Wenn sie clever sind, machen sie keine Fotos und stellen sie auf Instagram, weil dann könnte man sie dafür belangen.
Ah ja, okay. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Gefahr, dass dann halt doch irgendwie was passiert, man sich verletzt, wie auch immer.
Genau. Das ist aber tatsächlich nicht der absolute Super-GAU, denn der absolute Super-GAU passierte Anfang des Jahres 2024. Während eines Wintersturms, die sich in Griechenland übrigens aufgrund der fortschreitenden Klimakrise immer mehr verstärken und immer häufiger werden, hatten meterhohe Wellen das Wrack des einstigen Schmugglerschiffs an der einen Seite in der Mitte geteilt. Zudem versanken die Trümmer durch diesen hohen Wellengang und den Sturm immer weiter im Sand. Eine Entwicklung, die laut Professor Lekas auch immer so weitergehen würde. Und seine düstere Prognose lautet, sollte hier niemand eingreifen, wird nicht nur das Schiff, sondern auch der Strand verschwinden. Weil wenn das Schiff weg ist, wird der ganze Strand wieder abgespült, der ganze Sand, und die Bucht wird in ihren vorherigen Zustand zurückversetzt. Und die Frage ist natürlich, warum griff denn so lange niemand ein? Und das lag an diversen Rechtsstreits zwischen der Insel Zakynthos, die die Touristenattraktion logischerweise erhalten wollte, und den Erben der ehemaligen Reeder. Also nicht den Erben von dem Auftraggeber, sondern den das Schiff eigentlich gehört hatte. Und die hatten nämlich auch immer wieder betont, wir hatten mit dem Schmuggel nichts zu tun und das müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen. Ich würde fast die These in den Raum werfen, ich habe daran meine Zweifel, aber wir müssen das so hinnehmen, weil es keine Gegenbeweise dafür gibt. Und diese Reeder oder die Erben der Reeder stritten sich mit der Inselverwaltung über die Instandhaltung und irgendwie kocht da seit vielen Jahren jeder so sein eigenes Süppchen. Die Reedererben, die nach dem Schiffbruch recht schnell damit begonnen hatten, eben Touren zu diesem Wrack anzubieten, beklagen, dass die Verwaltung es ihnen so schwer machen würde, sich um das Schiff zu kümmern. Und die Verwaltung selbst hat zwar millionenschwere Pläne zum Schutz des Wracks in der Tasche, kann diese aber eben nicht uneingeschränkt in die Tat umsetzen, solange die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt sind. Denn die Insel und auch das Land Griechenland sagen, nee, das gehört nicht mehr euch Reedern, ihr habt euch darum nie gekümmert, wir wollen das jetzt hier mal ordentlich machen, wir wollen uns darum kümmern, wir wollen da eine Touristenattraktion machen, wir wollen in den Fels auch eine sichere Beobachtungsplattform, wir wollen das alles mal richtig machen, 3 bis 4 Millionen wollen die da investieren und können das nicht so richtig. Und eigentlich sollte zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung und auch dieser Aufnahme das oberste Gericht Griechenlands schon eine Entscheidung getroffen haben. Für Anfang Dezember war ein Gerichtstermin angesetzt, aber so wie ich das beim Scan der griechischen Presselandschaft erkennen konnte, ist noch kein Urteil gefallen. Der Prozess wurde mal wieder aufgeschoben. Und selbst wenn das oberste Gericht eine Entscheidung getroffen hätte, können wir davon ausgehen, dass noch nichts passieren würde, denn der Anwalt der Erben hat angekündigt, bei einer Niederlage vor den Gerichtshof der Europäischen Union zu ziehen.
Wow, und das alles wegen so einem Schmugglerschiff.
Ja, und ich muss aber irgendwie sagen, irgendwie erinnert mich das auch an vor 2 Wochen, als du mir von deinem Habsburger da erzählt hast, der da auch viel leichter wieder an seine Burg kam. Aber irgendwann muss man da auch mal akzeptieren, das ist irgendwie nationales Kulturgut inzwischen, dieses Boot. Da sollen alle was von haben. Nun haltet euch doch jetzt nicht so daran fest. Ihr habt da eben, möglicherweise hängt ihr da irgendwie mit drin, vielleicht auch nicht. Ihr habt das Boot aber auch nicht wieder abtransportiert. Dieser Strand gehört nicht euch, dieser Strand gehört dem griechischen Volk, wenn man so möchte. Lasst es doch gut sein.
Ja, und die haben ja auch schon genug verdient, indem sie da diese ganzen Ausflugsboote zur Verfügung gestellt haben.
Und meinetwegen sollen sie das weiter privatwirtschaftlich organisieren, ohne Mist. Aber lasst doch irgendwie dann halt mal das in nationales Kulturgut übergehen. Für das Touristenziel bleibt tatsächlich zu hoffen, dass der Streit irgendwann gelöst wird. Und dass sich beide Seiten zumindest vorübergehend auf eine Art Minimalschutz einigen können, damit das Schiff nicht während des Rechtsstreits noch im Meer versinkt. Und mit diesem hoffnungsvollen Ausblick würde ich gerne meine Folge über das Schmugglerschiff Panagiotis und seine bisschen weirde Crew voller Zigarettenschmuggler schließen.
Ja, vielen lieben Dank. Das war eine super spannende Geschichte, die ich so gar nicht erwartet habe. Also ich hatte jetzt keine großen Erwartungen, aber das war auf jeden Fall eine angenehme Überraschung, diese Geschichte.
Das freut mich sehr. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, sie zu recherchieren und dir zu erzählen. Ich bin ja großer Freund des Meeres, ein großer Freund auch von Schmugglern, wenn sie es denn richtig machen. Und
Kommt
drauf an, was sie schmuggeln. Und ich hoffe, dass die Leute in Volimes ordentlich mal ein paar Zigaretten geraucht haben, dass die Schmuggler von dem Schiff jetzt alle wieder so, keine Ahnung, frei sind, aber irgendwie ein geregeltes, legales Leben führen und dass das Schiff gerettet wird, weil ich glaube, ich würde da gern irgendwann mal mit dir hin.
Mal gucken, ob wir das hinbekommen, aber würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren.
Sehr gut, dann bleibt mir natürlich nur noch, dir einen neuen Buchstaben auszulosen und das machen wir natürlich mit der üblichen Stadt-Land-Fluss-Methode. Ich sag A, du sagst Stopp. A.
Stopp.
N.
Oh, N wie Nicole.
Ah, sehr gut. N wie Nicole. Das kannst du dir gut merken. Ich kann mir das auch gut merken.
Hatten wir N schon mal?
Hatte ich nicht schon mal N? Ja, ich hatte Nottingham.
Stimmt.
Das heißt, das fällt für dich raus.
Ja.
Das fällt für dich raus. Ich bin gespannt, was du dir aussuchst. Ich hoffe, unsere Zuhörenden auch. Ihr könnt natürlich immer gerne mitraten auf Instagram, auf TikTok. Oder natürlich, ihr könnt uns eine Mail schreiben. Ist ein bisschen umständlich, aber könnt ihr natürlich auch machen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ihr habt euch wohl.
Bis in 2 Wochen.